Maraismus. Ich, Horst Gungel, male jetzt den Teufel an die Wand. Mara, das steht im Buddhismus für das Böse, für den Versucher, für das teuflische Prinzip. Daher habe ich die Beschreibung des kapitalistisch-konsumistischen Systems aus ökobuddhistischer Sicht Maraismus genannt. Ethik ist eine der gesellschaftlichen Grundfesten. Die meisten Gesellschaften zeichnen sich nicht nur durch Normenstrukturen aus, die mehr oder weniger von ethischen oder religiösen Überzeugungen getragen werden. Häufig ist allerdings auch die Religion zur Herrschaftsabsicherung missbraucht worden. Beispiele hierfür finden sich in westlichen Ländern, zum Beispiel das Gottesgnadentum, auf das sich das letzte deutsche Kaiserreich stützte, wie auch im Nahen Osten. Man denke nur an die Pervertierung des Islam, beispielsweise durch die Taliban in Afghanistan. Und auch buddhistisch strukturierte Gesellschaften sind von dieser Art menschlicher Verblendung nicht ganz gefeit. Die Auseinandersetzung um die Anerkennung des 17. Karmapa ist ein deutliches Zeichen hierfür. Dennoch war und ist Religion, jede Religion, ein ethischer Ordnungsfaktor. Kriterien von Gut und Böse, von Selbstlosigkeit und Barmherzigkeit als Ideale zieren alle Religionen. Der Zusammenbruch der ethischen Normensysteme. Es gab jedoch immer auch Perioden des Zusammenbruchs früherer Normensysteme und ethischer Richtlinien. Dies sind die Zeiten, in denen die Wurzelübel, vor denen der Buddha warnt, nämlich Gier, Hass und Verblendung, von den Menschen Besitz ergreifen. Das sind die Perioden Maras. Europa, der Kontinent, der fast zwei Jahrtausende lang von einem sehr rigiden religiösen Normensystem, nämlich dem Christentum, beherrscht und durchdrungen war, erlebte in den letzten Jahrhunderten und verstärkt in diesem, dem 20. Jahrhundert, einen Verfall dieses Normensystems. Wie immer sind die Gründe hierfür sowohl innerhalb der Kirche zu suchen, wie auch in äußeren Einflüssen. Aber das ist nicht Thema dieses Essays. Faschismus, Stalinismus, Maraismus. Drei besonders hässliche Ausprägungen gesellschaftlicher und damit menschlicher Verirrungen zeigten sich in diesem nunmehr zu Ende gehenden Jahrhundert. Da wäre als erste der Faschismus zu nennen. Von den drei Wurzelübeln war es am stärksten Hass, der diese Epoche bestimmte und der sich in brutaler Menschenverachtung und Vernichtung und konsequenterweise in einem der verheerendsten Kriege der Menschheitsgeschichte, dem Zweiten Weltkrieg, manifestierte. Die zweite Verehrung war der Stalinismus, jene Perversion der sozialistischen Ideale, die vielleicht ja geeignet gewesen wäre, als ethisches Normensystem die theistischen Religionen zu ersetzen. Von den drei Wurzelnübeln scheint mir hier die Verblendung die beherrschende gewesen zu sein. Wähnte man sich doch schließlich bei der Überwindung der Herrschaft des Menschen über den Menschen und übte dabei diese Herrschaft brutaler aus als in den meisten nichtsozialistischen Staaten. Ein trauriges Beispiel für die Verblendung waren die stalinistischen Schauprozesse in der Sowjetunion Ende der 30er Jahre, in denen die ehemaligen Revolutionäre sich schuldig bekannten. Die Geheimdienste hatten sie um einen letzten Dienst an der Partei gebeten. Diesem Bekenntnis eben. Arme Verblendete. Die Epoche des Faschismus hielt nur zwei Jahrzehnte und konnte sich nur in wenigen Staaten etablieren. Zu deutlich setzte sich der systemimmanente Hass in Widerspruch zu anderen Kräften.
Die Epoche des Stalinismus hielt sich in zahlreichen Ländern etwa ein halbes Jahrhundert lang. Doch auch hier waren die Träger des Systems in immer größere Widersprüche mit der Bevölkerungsmehrheit geraten, so dass der Zusammenbruch dieses Systems nur eine Frage der Zeit war. Das größte Glück am Untergang dieses Systems war, dass es ohne einen Weltkrieg endete. Diese beiden Verirrungen des Jahrhunderts sind Geschichte. Und da dies kein historisches Essay ist, will ich mich hiermit nicht näher auseinandersetzen. Eine dritte Erscheinung hingegen existiert noch immer. Es ist die hartnäckigste Verirrung der drei und derjenige, der es gelungen ist, sich mit der Mehrheit der Bevölkerung insoweit zu arrangieren, dass sogar freie Wahlen zugelassen werden können. Die Träger dieses Systems sind sich völlig sicher, dass auch diese Wahlen nichts ändern können, haben sich doch mit dem stärksten der drei Wurzelübel verbündet, mit der Gier. Und während Faschismus und Stalinismus jeweils nur einen Teil der Staaten in ihren Bann ziehen konnten, gelang es dem System der instrumentalisierten Gier, dem kapitalistisch-konsumistischen System, seine Faszination über die ganze Welt zu erstrecken. Die beherrschende Kraft in diesem System ist die Gier. Aber auch die beiden anderen Wurzelübel, nämlich Verblendung und Hass, werden gezielt eingesetzt. Dieses System, das kapitalistisch-konsumistische System der Gier, unterstützt durch gezielte Verblendung und wohldosierten Hass, ich bezeichne es der Einfachheit halber als Maraismus. Aufgabe dieses Essays ist es, einige der wesentlichen Elemente und Strukturen des Maraismus aufzuzeigen. Dabei werden ökonomische und ökologische Betrachtungen einbezogen. Am deutlichsten wird die Gier als Leitmotiv des Maraismus in den herrschenden Schichten. Für die Superreichen und für die handelnden Agenten dieser Schicht, die Broker, geht es bei der Akkumulation des Reichtums gar nicht mehr um die Befriedigung materieller Bedürfnisse oder das Schwelgen im Luxus. Finanzielle Macht ist an die Stelle archaischer Machtrituale getreten. Nicht auf Ritterturnieren oder im Krieg wird die Macht neu verteilt, sondern in Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen. Die Macht wird auf diese Art rechenbar, ausgedrückt in Megadollar. Nie war lineares, nicht vernetztes Denken so ausgeprägt wie in der modernen Zahlenmystik der Bilanzen und deren mathematischen Berechnung in dreidimensionalen Matrizen, sogenannten Ertragsgebirgen. Nur noch die Höhe zählt, vom Megadollar zum Gigadollar. Und alle lassen es sich gefallen. Nicht mehr die Herrschaft über Menschen zählt, wie in der Sklavenhaltergesellschaft oder dem Feudalismus, sondern die Herrschaft über große Zahlen. Zahlen mit einem Dollarzeichen dahinter. Kann einer nachweisen, dass er über 10 Milliarden Dollar verfügt, so kann er Großprojekte finanzieren, bekommt Rohstoffe geliefert, kann sich Arbeitskräfte, auch hochspezialisiert, leisten, wenn er ihnen einige Dollar abgibt. Weil jeder glaubt, hinter diesen Zahlen verstecke sich ein Wert. Weil jeder glaubt, die Fiktion mit dem Dollarzeichen sei dazu da, Dinge zu erhalten. Käuflich, auch Menschen. Nun könnte man der Meinung sein, das sei doch eigentlich eine viel zivilisiertere Art der Machtausübung als jene, die sich des Schießkriegs als Mittel der Machtverteilung bediente. Leider ist diese Betrachtung zu kurz gegriffen. Der Glaube an die Macht der Zahl mit dem Dollarzeichen dahinter bekommt dadurch eine besonders gefährliche Variante, dass sich dieses System eine Eigendynamik verordnet hat, nämlich die der Verzinsung des Kapitals. Aufgrund einer Renditeerwartung des verblendeten Gierigen von, sagen wir, 10%, bedeutet dies, dass in einem Jahr 10% mehr Kapital erwirtschaftet sein muss, mehr produziert werden muss, mehr umgesetzt werden muss. Dies bedeutet im Prinzip 10% mehr Rohstoffverbrauch, 10% mehr Schadstoffe, 10% mehr Kohlendioxidausstoß, 10% mehr Müll, 10% mehr Zerstörung. Zwar mag es einige Effizienzreserven geben, sodass zeitweilig 10% mehr Produkt mit nur 5% mehr Rohstoff erstellt werden kann. Jedoch die fundamentalen Lehrsätze der Physik, und auch diese sind ein Teil des Dharma, der wahrheitsgemäßen Abbildung der Realität, auch diese Lehrsätze gelten natürlich weiter. Effizienzreserven sind endlich, die Gier nach Verzinsung des Kapitals ist es leider nicht. Es handelt sich dabei um das Phänomen des Grenznutzens. Es besagt, dass sinkender Grenznutzen dazu führt, dass wer hart arbeiten muss, nicht mehr arbeitet, als für seine individuellen Bedürfnisse nötig ist. Dies ist eine natürliche Bremse gegen Unvernunft. Anders beim Kapitaleigner. Hier tritt das Grenznutzen-Paradoxon auf. Es gibt keine natürliche Bremse, denn ohne zu arbeiten, ohne Unlustzufühle zu bekommen, erhält er mehr Dollar, immer mehr Dollar, immer, immer mehr Dollar. Und das Dumme ist, dass eine immer weitere Verzinsung zu einer geometrischen Reihe führt. Und diese führt bekanntlich ins Unendliche. Jährlich 10% sind eben in 10 Jahren nicht 100%, sondern 260% des ursprünglichen. In 100 Jahren 1.377.463%. Allein im 100. Jahr käme ein Wachstum von 125.000% des ersten Jahres heraus. Dass dieses Wachstum, diese instrumentalisierte Gier in einer endlichen Welt mit bereits jetzt stark trapazierten Ökosystemen nicht durchführbar ist, sollte eigentlich einem jeden einleuchten. Dennoch tun wir so, als würde dieses System der Kapitalakkumulation noch eine höhere Lebenserwartung haben, als der Sozialismus in Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Tatsache ist, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wie Osteuropa vor 20 Jahren. Eine nüchterne Analyse des Systems hätte auch dort gezeigt, dass ohne einschneidende Änderungen das gesamte System des Poststalinismus zusammenbrechen würde. Das Gleiche gilt für das westliche maraistische System. Mit dem Unterschied, dass sich dieses System nicht mit den beherrschten Individuen in Widerspruch setzt, sondern mit der Natur, sodass nicht nur die Gefahr des Umkippens einer Herrschaftsstruktur besteht, sondern die Gefahr des ökologischen Umkippens des gesamten Planeten. Es ist der Reichtum, der uns so arm macht. Wie aber geschieht es, dass die breite Mehrheit offensichtlich langfristig hinter diesem System steht, während die anderen beiden Systeme, Faschismus und Stalinismus, die Leute nicht dauerhaft hinter sich scharen konnten? Eben auch dies geschieht durch das zentrale Wurzelübel des Maraismus, durch die Gier. Jenseits dessen, was zu unserer tatsächlichen Bedürfnisbefriedigung nötig ist, lassen wir uns weismachen, wir bräuchten viel mehr Dinge. Hol dir den Spaß, bekommen wir täglich tausendfach eingetrichtert. Nicht Produkte werden uns angepriesen, sondern Spaß, Freizeit, Fun, Abenteuer, Action, Sex, Freiheit oder die große echte Frische. Und dann ist es in Wirklichkeit keine große echte Frische, sondern nur ein Stück Plastik, auf dem wir drauf rumkauen, das unsere Speichelsekretion kurzfristig erhöht und dann jahrelang auf dem Bürgersteig festklebt. Ein Wrigley's Spearmint Kaugummi. Und für alle diesen vielen und immer kurzlebigeren Produkte arbeiten wir. Darüber informieren wir uns, investieren unsere Zeit, lassen unsere Gedanken darum kreisen, setzen unsere Arbeitskraft für ihren Erwerb ein und glauben, wenn wir mehr oder moderneres davon haben, sei dies Glück. So kommt zur Gier die Verblendung. Wir bauen uns unser goldenes Gefängnis aus den tausend Dingen, für die wir letztlich arbeiten. Wir hängen fest an dem Glauben, dass unsere Autos, unsere Fernseher und Computer, die Kartoffelchips und Zigaretten, also der Geschmack von Freiheit und Abenteuer, uns nutzt und machen uns dabei zu willigen Sklaven dieser Dinge, die uns beherrschen. War das Volk der DDR nicht bereit, die Lügen seiner Führung zu glauben, und erkannte deren Wahrheiten, deren Sicht der Dinge als Lüge, überwand somit die Verblendung und gelangte so zum Pfad der Systemüberwindung, so nehmen wir unsere Güter nur manchmal, in lichten Augenblicken, als Blendwerk dar, begeben uns aber dann artig wieder in unseren goldenen Käfig und denken nach über eine kleine 14-Tage-Flucht nach Thailand, die uns vielleicht etwas Abwechslung brächte, auf die eine oder andere Art, und wissen sofort wieder, dass uns dies einiges kosten wird. Und wir werden dafür hart arbeiten, die 14 Tage Arbeitslosigkeit in Thailand zu verdienen. Und vergessen natürlich sofort wieder die Schadstoffbelastung eines Fernflugs, oder wir verdrängen sie nur. Egal, Hauptsache wir funktionieren. Und angepasst an die Zahlenmagie des Maraismus, der die Kirchen und Kathedralen durch Versicherungsbauten und Bankpaläste ersetzt hat, wo statt des Kreuzes das Dollarzeichen angebetet wird, gehen wir zum Kontodrucker unserer Bankfiliale und erfreuen uns an Zahlen, die wir dort lesen können. Oder haben vielleicht gar 100 T-Aktien gekauft, um mitzuverdienen. Um an der Zahlenmagie, die uns die Theologie unserer Tage, die Betriebswirtschaftslehre, anbietet, teilzunehmen. Gottesdienst des Maraismus. Dreimal in einer Woche hatte der DAX, der Deutsche Aktienindex, jüngst seinen Höchststand. Trotz Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit, steigenden Haushaltslöchern, Rentenfinanzierungsfall und drohenden Pleiten der gesetzlichen Krankenversicherung. Trotz Öko- und Hungerkatastrophen feiert die Börse den Höchststand des DAX, des Fieberthermometers der Verblendung. Im totalen Staat in George Orwells Buch 1984 war es die totale Kontrolle des Televisors in allen Wohnungen, die Grundfeste der Macht des Systems war und vor der alle zitterten. Vollendeter hingegen herrscht der Maraismus. Der TV-Apparat steht in allen Wohnzimmern, aber niemand zittert mehr vor ihm, sondern alle versammeln sich des Abends vor ihm wie zum Gebet oder zur Meditation. Durchschnittlich 3 Stunden sitzen die Leute vor dem Fernseher, dem Agenten Maras in unserer Wohnung, genießen scheinbare Wahlfreiheit. Sehe ich jetzt die Gameshow oder den Spielfilm? Und werden zwischendurch mit den Botschaften der organisierten Gier der Werbung und den unterschwelligen Botschaften in allen Beiträgen, die uns immer entgegenschreien, konsumiere, traktiert. Doch nicht nur die Gier wohnt in der Klotze. Durch den Kampf, Nomen est Omen, durch den Kampf um Einschaltquoten geht der Trend nicht mehr nur zu mehr Plattheit, sondern auch zu mehr Brutalität. Fernsehzeitschriften vergeben Actionpunkte und kein Film vergeht ohne Schlägereien, Schießereien, Explosionen oder gar noch ärgere Gewaltszenen. Neben der Botschaft der Gier ist es auch die Botschaft des Hasses, die hier verbreitet wird. Die Konfliktlösungsstrategien, die angeboten werden, sind Gewalt und Brutalität. Intelligentestenfalls auch noch Schlitzohrigkeit. Auch andere Wirkmechanismen der Wurzelübeln führen zu gegenseitiger Verstärkung. Habe ich die Gier als Prinzip anerkannt, und wer, besonders unter den Einfälligen, hätte es wohl unterbewusst nicht, so stellt sich die Frage, warum denn andere mehr haben? Wird das System nicht durchschaut, so wird mein Konkurrent zum Feind. Dies ist der Grund, warum die unterprivilegierten Schichten sich gegenseitig und nicht etwa die Systemträger als Gegner erkennen. So wie der Arbeitslose der Feind des Flüchtlings. Der Flüchtling, der Konkurrent des Flüchtlings ethnisch anderer Herkunft. Die totale Entwurzelung, die fehlenden Normenstrukturen führen zur Suche nach Worten. Identifikation kommt über Gruppenzugehörigkeit. Wo kein Ich ist, kann ich mir ein Wir erfinden. Wir Golf-GTI-Fahrer, wir Bayern-München-Fans, wir Deutsche, wir Heavy-Metals. So konstituiert der Maraismus seine Herrschaft mittels der drei Wurzelübel Gier, Hass und Verblendung. So gelingt es ihm, dass die Menschen sich gegenseitig hassen und nicht das System des Maraismus. So wird auf das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes gestarrt, statt auf die Zufriedenheit der Menschen und der anderen Wesen. Bisher waren alle Epochen des Zusammenbruchs von Normensystemen zeitlich und räumlich begrenzt. Diesmal aber ist der Maraismus ein globales Phänomen. Er kann nur weltweit überwunden werden. Lasst uns hoffen, dass dies möglich ist, bevor das globale Ökosystem umkippt. Hoffen? Habe ich gerade hoffen gesagt? Nein, lasst uns handeln. Wer, wenn nicht wir, wäre prädestiniert, dieses Systems des Maraismus als leidvoll zu erkennen? Und das ist die erste edle Wahrheit, die Wahrheit vom Übel. Wer, wenn nicht wir, könnte durchschauen, dass dieses System auf Gier, Hass und Verblendung basiert? Das ist die zweite edle Wahrheit, die Wahrheit von der Ursache des Übels. Wer, wenn nicht wir, wüsste, dass man dieses System nur dann beseitigen kann, wenn man es radikal, das heißt an den Wurzeln gehend, anpackt, wenn man gegen Gier, Hass und Verblendung vorgeht. Das ist die dritte edle Wahrheit, die Wahrheit von der Überwindung des Übels. Und wer, wenn nicht wir, weiß, dass es einen Weg hierzu gibt, den achtfachen Pfad, den der Buddha lehrt. Die vierte edle Wahrheit, die Wahrheit von der Überwindung des Übels durch den achtfachen Pfad. Es ist dies der edle Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit. Oder in der Formulierung des ökobuddhistischen Imperativs: Meditieren, Wissen, Handeln. Unsere Aufgabe als Buddhisten ist es heute, den achtfachen Pfad mit Leben zu erfüllen, um zur Systemüberwindung beizutragen. Dazu gilt es, konkrete Strategien zu entwickeln. Auch für die und in Zusammenarbeit mit den Nicht-Buddhisten. Das gesellschaftliche und globale Phänomen des Maraismus kann nicht nur vom Meditationskissen ausgelöst werden. Die Meditation ist das Element, das uns Klarheit und Kraft gibt, aus dem wir Wissen und Weisheit schöpfen können, das immer aber auch zum gesellschaftlichen Handeln im Interesse aller Wesen führen muss. Dies und nichts anderes ist der zentrale Aspekt der Botschaft des Buddha für unsere Epoche. Lasset uns handeln zur Überwindung des Maraismus. zum Wohl aller Wesen. Swaha.